SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 21. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Das ist jetzt echt Pech. Hakan hat noch über 1500 Kilometer vor sich bis Istanbul und die muss er in 24 Stunden schaffen. Und da hält ihn die Polizei an, die bayerische, mit der ist nicht zu spaßen. Erst unterstellen ihm die Polizisten, Hakan nennt sie für sich Bieber und Hasselhoff, dass er alkoholisiert sei. Dann, als der Test negativ ist, dass er Drogen genommen habe. Hat er nicht. Aber das wollen sie jetzt testen. In der prallen Sonne. Es liest Sesede Tashian.
In diesen Uniformen ist es doch sicher noch viel heißer als in Hakans Jordan-Trikot. Aber vielleicht ist denen ja nie heiß. Vielleicht haben sie verdammte Eisklötze in ihre Brustkörper eingebaut. Wir schauen jetzt auf die Uhr. Sie schätzen, wann 30 Sekunden um sind und sagen dann Stopp. Wie bitte? Sie sollen schätzen, wie lange 30 Sekunden dauern. 30 Sekunden dauern 30 Sekunden, was soll das für ein Test sein? Wir wollen überprüfen, wie ihr Zeitgefühl ist, erklärt Hasselhoff. Mein Zeitgefühl? Hakan schüttelt den Kopf und verkneift sich ein Lachen. Was ist so witzig? Nichts, Herr Officer, gar nichts. Außer, dass es eine Erfindung gibt, die sich Uhr nennt. Wenn Menschen wissen wollen, wann 30 Sekunden um sind, dann, junger Mann, wir können Sie auch gleich mit auf die Wache nehmen. Schon gut, Herr Officer, ich zähle ja. Der Bieber macht eine Kopfbewegung zu Hasselhoff. Der wirft einen Blick auf seine Digitaluhr und sagt, es geht los, jetzt. 1, Pause, 2, Pause, 3, zähle ich zu langsam? 4, 5, 6, zähle ich zu schnell? Der Zeitzünder in Hakans Hals, der klebrige Schweißfilm zwischen seiner Haut und dem Jordan-Trikot. Der Blick seines Vaters von oben her auf diese Szene, auf die beiden Bullen, wie sie breitbeinig dastehen und Hakan mit Spielchen quälen, aus purer Langeweile, als ob Bundespolizisten an der Grenze nichts Besseres zu tun hätten. Die Enttäuschung seines Vaters darüber, dass sein Sohn in so etwas hineingeraten muss wie ein Volltrottel. Das immer gleiche Mantra. Bolan hiç adam olmayacak. Aus diesem Jungen wird nie ein Mann werden. Hakan ist und bleibt ein Loser für ihn. Weil Hakan sich in diese Situation gebracht hat, weil Hakan nicht vorsichtiger war, weil Hakan dem Bullen aufgefallen ist. Für Hüseyin war man immer selbst verantwortlich, wenn man in Scheiße geriet. Für Hüseyin waren immer die Bullen im Recht, weil sie am längeren Hebel saßen. Was brachte es schon, die Bullen für ungerecht, ihre Gewalt für brutal, ihre Kontrollen für rassistisch zu erklären, wenn diese Erklärungen einen nicht weiterbrachten, und einem im schlimmsten Fall noch mehr Probleme machten. Es gab eine Autorität, und der hatte man zu gehorchen. Und tat man das nicht, hatte man sich die Konsequenzen selbst zuzuschreiben. Als die Bullen Hakan zum ersten Mal nach Hause brachten, war Hüseyins Kopf knallrot vor Scham. Er stand mit verknautschtem Gesicht in seinem Pyjama an der Tür und wirkte ein paar Zentimeter kleiner als sonst. »Entschuldigung, ich werde ihn bestrafen, Entschuldigung«, sagte er immer wieder, als ob das irgendwas ändern würde, als ob keine 6.000 D-Mark Geldstrafe bald hereinflattern würde, als ob Hakan nicht schon längst auf andere Weise bestraft worden war für das hässliche Tag an der Schalterhalle des Bahnhofs. »Fuck the police«, hatten sie dorthin gesprüht. Das hatten sie bei NWA aufgeschnappt. Fuck the police coming straight from the underground. A young cut it bad cause I'm brown. Rappte Ice Cube in dem Song. Und Hakan und Musti fühlten es. Obwohl sie in ihrem Leben noch nie mit Bullen zu tun gehabt hatten. Obwohl sie nicht schwarz waren und Rheinstadt nicht Compton war. Die Botschaft war trotzdem klar. Fuck the police. Das hieß, fuck diese Schule, die nur dazu da war, ihre Zeit zu vergeuden, bis sie irgendwann einen nutzlosen Abschluss hatten und in denselben Fabrikhallen landeten wie ihre Väter. Fuck diese Lehrer, die ihnen Tag für Tag zu verstehen gaben, dass sie sich wünschten, Hakans und Mustis Väter wären gar nicht erst gekommen oder hätten ihre Kinder wenigstens zurückgelassen in ihren unterentwickelten Dreckslöchern. Fuck dieses Viertel, das so abgeschirmt war vom Rest der Stadt, dass sie nachts durch einen Scheißwald marschieren mussten, bevor sie natürlich viel zu spät zu Hause ankam und mit schlammigen Schuhen die Flure der streichholzschachtelgroßen Wohnung verdreckten, die ihre Mütter jeden Tag aufs Neue saugten und schrubbten, damit sie vor Langeweile nicht den Verstand verloren in ihrer zu fünft auf 68 Quadratmeter Welt. Fuck ihre Eltern, die sie ständig zu mehr Dankbarkeit ermahnten, weil sie nicht verstanden, was sie jeden Tag durchmachten, auf der Straße und in der Schule, die nicht wussten, wie das Leben war in einer Scheißstadt, in der alle Ladenverkäufer den Verdacht hatten, dass sie klauten, alle Lehrer davon ausgingen, dass sie dumm waren und alle Glatzen in der Fußgängerzone dafür sorgen wollten, dass sie behindert wären oder tot. »Fuck the police! Ey, Dejan, schau mal!« hatten Hakan und Musti aufgeregt gerufen. Aber Dejan war vertieft in sein Piece an der Wand um die Ecke. Dejan war nämlich ein richtiger Sprüher und malte richtige Pieces, nicht bloß solche Kritzeltags wie Hakan und Musti, die Dejan mehr aus Jux begleitet hatten. Aus Jux und aus dem Gefühl heraus, dass es eben nicht reichte, dass sie tanzten und ihre eigenen Raps schrieben. Nein, dass sie auch das Sprühen lernen mussten, weil es auch zu Hip-Hop gehörte. Und sie nur wirklich Hip-Hop sein konnten, wenn sie all diese Dinge verstanden. Ja, das Tag war hässlich, aber Hakan war trotzdem stolz darauf. Oder high vom Geruch des Autolack-Sprays, das er vorher mit Musti im Baumarkt geklaut hatte. Oder beides? Ey, Dejan! Und dann sah Dejan auf zu den beiden, blickte sie nur kurz an, rief Scheiße und begann zu rennen. Noch bevor sich Hakan umdrehen konnte, packte ihn jemand von hinten, verschränkte seine Arme auf dem Rücken und drückte ihn zu Boden. Neben ihm lag Musti und guckte ihn ängstlich an. Scheiße! 30. 30 Sekunden sind um, oder? Fragt Hakan die Bullen. Hasselhoff und der Biber schauen sich an. Hasselhoff checkt seine Uhr.
Das waren jetzt 1 Minute und 3 Sekunden, sagt Hasselhoff.
Der Biber räuspert sich und macht ein strenges Gesicht. Es gibt eine Kulanz von 5 Sekunden, aber die haben sie deutlich überschritten. Ich würde sagen, es besteht dringender Verdacht auf Autofahren unter Drogeneinfluss.
Nicht euer Ernst, oder? Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun, als mich zu ficken?
Hasselhoff stemmt die Hände in die Hüften.
So, junger Mann, jetzt nehmen wir Ihre Personalien erstmal wegen Beamtenbeleidigung auf. Das ist eine Straftat.
Eine Straftat? Ficken ist doch keine Beleidigung, schreit Hakan.
Aber da wandern die Bullenhände schon in Richtung Dienstwaffen. Und Hakan wird klar, dass er besser von nun an die Klappe hält, wenn er noch weiterfahren will. Grundlos haben sie ihn aus dem Verkehr gezogen. Grundlos können sie ihn über Nacht im Knast behalten oder Schlimmeres. Sie nehmen Hakan mit im Bullenauto. Hakan schaut aus dem Fenster zurück zu seinem Alpha, der einsam in der Parkbucht stehen bleibt. Auf der Wache lassen sie Hakan in einen Becher pissen und dann lassen sie ihn warten. Er sitzt allein auf einer Metallstuhlreihe und atmet durch den Mund, starrt die beige Wand gegenüber an. Er schaut nicht zu den Beinen in Uniformen, die den Gang hoch und runter kommen, nicht auf den Kautschukboden, nicht durch den Spalt der halboffenen Tür in ein Büro, in dem ein Faxgerät seine pfeifenden Geräusche macht, nicht auf die Uhr, auf gar keinen Fall auf die Uhr. Hakan wird schwindelig vom Atmen durch den Mund. Immer weiter versucht er, sich in Gedanken wegtreiben zu lassen. Neben ihn setzen sich eine junge Blondine und ihr Freund. Sie streiten sich über irgendeinen Typen. Der Typ hat die Blondine anscheinend begrapscht. Ihr Freund sagt, sie soll dieses Kleid in Zukunft nicht mehr anziehen. Es ist rot. Ein älterer Herr setzt sich. Er trägt Anzug im Hochsommer. Aus seinen gigantischen Ohren wachsen feine Härchen. Ein Stapel Papiere zittert in den Händen des Alten. Jedes Mal, wenn ein Bulle vorbeiläuft, nickt er lächelnd und sagt, »Grüß Gott«, als sei er sein scheiß Cousin.
Zwei verhüllte Frauen mit einem Kind setzen sich. Sie sehen verängstigt aus, flüstern in einer Sprache, die Hakan nicht einordnen kann. Das Kind formt eine Pistole mit seinen Fingern. Es richtet sie auf Hakan. Hakan sieht das Kind an. Es hat dichte, ellenlange Wimpern, die seine Augen so rahmen, wie Stacheldraht einen kostbaren, gefährdeten Edelstein. Hakan lächelt sanft und schüttelt den Kopf. Das Kind zuckt mit den Schultern und hält die Waffe immer noch auf Hakan gerichtet. Hakan deutet mit seinem Kopf in Richtung der halboffenen Bürotür, hinter der inzwischen ein Bulle an einem PC sitzt und langsam vor sich hin tippt. Der Blick des Kindes geht zur Bürotür, kommt zurück zu Hakan. Das Kind nickt ihm verschwörerisch zu. Es richtet seine Pistole auf den Bullen im Zimmer. Sie alle kommen, warten, kommen dran, gehen wieder. Es vergehen Minuten oder Stunden oder Tage. Hakan hat kein Gefühl mehr dafür. Er bleibt sitzen, schaut immer weiter nicht auf die Uhr. Sein Blick haftet an der beigen Wand, seine Hände fest ineinander verhakt, damit sie sich bloß nicht selbstständig machen, damit sie dem Biber, der ab und zu vorbeiläuft und Hakan bewusst ignoriert, nicht den Hals umdrehen. Hakan vergisst für einen Moment, dass er seine Nase nicht benutzen sollte. Nur einen Moment und da ist er schon. Der aufdringliche Mief des staubigen alten Kautschukbodens. Der Schweiß von unzähligen uniformierten Körpern. Die stickige Luft von aufgeheizten Kopier- und Faxgeräten. Der Gestank eines Hauses, das nur gebaut wurde, damit Menschen wie Hakan sich unsicher fühlen. Hakan schließt die Augen. Er sieht wieder Musti neben sich, mit seinem ängstlichen Blick.
Scheiße!
Er sieht Dejan, wie bekloppt um die Ecke wegrennen. Hakan liegt auf dem Boden, beim menschenleeren Bahnhof von Rheinstadt, mitten in der Nacht, mitten in den Sommerferien. Alles duftet nach dem Lack ihrer Spraydosen. Ihm werden Handschellen angelegt, Musti auch. Sie werden hochgezogen, sie werden gegen die Wand gedrückt. Die Bullen lesen den Tag laut vor. Fuck the police. Fuck the police. Denkt ihr, wir wissen nicht, was das heißt, ihr kleinen Kümmelköpfe? Fuck the police? Der Holztisch auf der Wache, der gleich darauf gegen Hakans Kopf knallt. Oder ist es andersherum? Fuck the police. Das Faxgerät, das im Hintergrund piepst und eine endlose Papierschlange rauskotzt. Daten von Leuten, die irgendwas angestellt haben sollen und wahrscheinlich wirklich was angestellt haben, das gefährlicher ist, als den Bahnhof mit Autolackspray vollzusauen. Fuck the police. Das Feuerzeug und der 10-Mark-Schein, als sie beides in Hakans Hosentaschen finden. Fuck the police. Der 10-Mark-Schein schmeckt nach Staub und Blei. Fuck the police. Das grüne Feuerzeug ist eckig und rutscht ihm fast die Kehle hinunter. Hakan muss würgen. Fuck the police. Zieh dich aus, sagen sie. Hakan will nicht. Will wissen, wo sie Musti hingebracht haben. Fuck the police. Sie sagen, mach. Hakan will nicht. Sie sagen, wir durchsuchen dich. Hakan will nicht. Fuck the police. Sie tun es einfach. Durchsuchen ihn. Durchsuchen sein Innerstes. Sie sagen, sie suchen nach Beweisen. Nach Beweisen? Wofür? Soll da etwa eine scheiß Spraydose drin versteckt sein? Was für Beweise? Beweise für seine Schuld? Für sein Vergehen? Für sein Versagen? Für seine Sünden? Für seine Fehler? Für seinen Ungehorsam? Für seine Angst? Fuck the police! Sie durchsuchen ihn nach dem Zerbrechlichsten in ihm, nach dem Kostbarsten, dem Heiligsten, um es mit dem bloßen Finger zu zerdrücken. Sie durchsuchen ihn nach seinem Stolz. Fuck the police! Sie suchen und suchen, aber sie werden nicht fündig. Hakan verkriecht sich in sich selbst, in sein Innerstes. Er verkriecht sich im dunkelsten Winkel des Labyrinths, das sich in ihm auftut. Fuck the police! Er schleicht um jede Ecke, macht alle Lichter aus. Er wird nie wieder herauskommen. Ein Teil von ihm wird immer hier drin bleiben, in der Dunkelheit.
Fuck the police. Hauptsache, sie kriegen ihn nicht. Wie lange suchen sie denn noch? Hakan will nicht wissen, was sie dabei sagen. Er hört nichts, schaltet ab. Will nur, dass es vorbei ist. Will nur, dass es für immer vorbei ist und niemand davon weiß. Nicht Musti, nicht sein Vater, niemand. Fuck the police. Keine Seele weiß davon. Und keine wird es jemals erfahren. Denn was würde es schon bringen? Was? Nichts würde es bringen. Seinem Vater hat er dann doch davon erzählt, aber höchstens ein Zehntel. Er hat es erzählt und es hat nichts gebracht. Denn die Bullen sind immer im Recht. Die Bullen sitzen immer am längeren Hebel. Sie sind die Macht und der hat man zu gehorchen. Fuck!
Junger Mann, das sind sie ja!
Hakan öffnet die Augen. Der Biber steht vor ihm, einen Rucksack über der Schulter, bereit für den Feierabend.
Ich dachte schon, sie sind abgehauen. Ich laufe seit Stunden hier herum und suche sie.
Er bemüht sich, glaubwürdig zu klingen und streckt Hakan den Führerschein entgegen.
Den kriegen sie zurück. Ihr Test ist sauber.
Hakan muss schlucken und reibt die Hände über seine Shorts.
Und wie komme ich jetzt zu meinem Auto?
Er bereut die Frage sofort, denn er weiß, wie die Antwort lautet. Dem Bullen ist es scheißegal.
Draußen ruft Hakan ein Taxi und lässt sich für 50 Mark zur Parkbucht bringen.
Eine ganze Tankfüllung aus dem Fenster geschreddert, einfach so.
Hakan steigt in den Alpha. Es ist fast 6. Er müsste jetzt schon kurz vor Ljubljana sein.
4 Stunden haben sie ihm genommen. 4!
Hakan spürt ein Kribbeln auf seiner Schulter. Der enttäuschte Blick seines Vaters. Er lässt das Radio aus und bleibt brav auf der rechten Spur. Sein Körper streift sich von ihm ab, wird eins mit dem Alpha.
Die Ösi-Beamten checken seine Vignette und winken ihn durch.
Ein weißer Porsche Carrera zieht an ihm vorbei. Hakan empfindet nichts dabei. Er will nur weg hier, nur nicht noch mehr Schwierigkeiten.
Auf der Rückbank liegt die Marlboro-Stange. In Hakans Gürteltasche stecken 30 10-Mark-Scheine.
Hakan öffnet den Reißverschluss und vergewissert sich, dass sie noch da sind, fährt mit den Fingern über das Bündel. Er will schnell über die nächste Grenze kommen und damit endlich in eine Gegend, in der er weiß, wie Probleme zu lösen sind.
Hakan kennt Jugos. Er kennt Ivi, er kennt Goran, er kennt Dragan. Aber Österreicher kennt er nicht, keinen einzigen. Oder doch, einen kennt er, und das ist Adolf Hitler.
Hakan schaut aus dem Fenster, dann wieder auf die Straße. Berge, Kirchen, Berge, Kirchen, Berge. Er muss an seine Mutter denken, wie sie vor Jahren mal behauptete, sie werde Hüseyin nun endgültig verlassen und wegziehen.
Hakan und Peri redeten auf sie ein.
Anne, red nicht so komisches Zeug.
Wo willst du denn hin?
Da sah Emine die beiden eiskalt an und sagte nur, nach Österreich.
Keine Ahnung, was seine Mutter in Österreich fand. Ein unnötiger Blinddarm von Deutschland, bloß noch deprimierender.
Hakan hatte mal eine Freundin, Hülya. Die lebt inzwischen in Graz mit ihrem Mann. Ihre Augen hatten die Farbe einer Kiwischale. Sie war die einzige Kanakin, mit der Hakan je zusammen war.
Hakan war 16 und traf sie immer morgens vor der Schule, in einem Park am anderen Ende der Stadt, damit sie ungestört rummachen konnten.
Als er seine Hand langsam unter ihr T-Shirt schob, machte er auf halber Strecke eine kleine Pause, um sicherzugehen, dass es Hülya gefiel. Sie sagte, hör auf. Also hörte er auf. Danach trennte sich Hülya von ihm mit den Worten, sie stehe nicht auf schüchterne Typen.
Die Sonne geht unter.
Der slowenische Grenzbeamte guckt Hakan nicht ins Gesicht. Hakan tut es an seiner Stelle, wirft einen Blick in den Rückspiegel. Die Trauer hängt ihm unter den Augen wie 2 Teebeutel. Der Beamte haut den Stempel in den Pass und schiebt ihn durch die schmale Öffnung im Glasfenster. Der Alpha rast weiter und Hakans Körper löst sich in eine weiche Masse auf.
Die Müdigkeit kickt auf einmal. Der Tankanzeiger liegt schon im roten Bereich. Hakan fährt raus, tankt voll und joggt eine Runde um den Rasthof, damit wenigstens seine Beine aufwachen. Erst als er wieder im Alpha sitzt und zurück auf die Autobahn rollt, bemerkt er im Rückspiegel die riesigen Buchstaben auf der Leuchtreklame der Tankstelle. Hip-Hop. In der Nacht, in der Hakan von dem Bullen nach Hause gebracht wurde, war klar, dass er nicht zum Casting am nächsten Tag durfte. Es war klar, dass er die restlichen 2 Wochen der Sommerferien zu Hause verbringen und musste ihn nicht sehen und nicht telefonieren durfte, ihn nicht fragen konnte, ob ihm dasselbe passiert war. Und es war auch klar, dass von nun an zu Hause ein anderer Wind wehte. Hussein war außer sich. Als die Bullen Hakan wie einen Haufen Dreck bei ihm ablieferten, hatte er Panik, dass sein Vater in Tränen ausbrechen würde. So erschrocken wirkte Hussein vom Auftauchen der Polizisten vor seiner Tür. Unterwürfig entschuldigte er sich bei ihnen, stammelte herum, flehte immer wieder um Verzeihung für das Verhalten seines Sohnes. Hakan ertrug es nicht, seinen Vater so zu sehen. Er wollte nicht, dass Hussein schwach war. Er wollte, dass Hussein so war wie immer. Stolz und unbeirrbar, wie Väter halt sind. Zum Glück wich die Angst aus Husseins Blick, sobald die Wohnungstür zuging und sie hören konnten, wie die schweren Stiefel der Polizisten sich entfernten. Mit einer groben Bewegung packte Hussein Hakan am Kragen. Das war viel leichter zu ertragen. Hussein zerrte ihn ins Wohnzimmer. Dort schloss er sorgfältig die Tür hinter sich, denn egal, wie wütend er war, er nahm Rücksicht auf den Schlaf seiner Frau und seiner Kinder, weil Schlaf für einen Schichtarbeiter wie ihn das Heiligste war. Er baute sich vor Hakan auf, was sich Hakan gedacht habe, ob er denn keinen Respekt davor habe, was sein Vater alles für ihn getan habe. Dass Hussein ohne einen Pfennig in der Tasche und ohne auch nur ein Wort Deutsch hierher gekommen sei, nur damit aus Hakan etwas werden könne. Dass er sich seit Jahren zu Tode ackere für seine Kinder. Dass Hakan darauf spucke. Dass Hakan auf Hussein spucke. Dass er alles, alles, alles kaputt mache. Seinen eigenen Vater vor der ganzen Welt blamiere. Aber wir haben bloß etwas gemalt, sagte Hakan. Hussein weitete seine blutunterlaufenen Augen und ballte die Faust. Er hob die Faust, um sein Kinn darauf abzustützen, schloss die Augen und schnalzte mit der Zunge. Er riss sich offensichtlich zusammen, um Hakan keine zu knallen. Hakan wünschte sich irgendwie, Hussein täte es. »Weißt du, was sie in der Türkei mit Leuten machen, die Sprüche an die Wand malen?« brüllte Hussein stattdessen, vergaß den Schlaf der anderen für einen Moment. »Ich weiß es«, sagte Hakan. »Ach ja?« Hakan senkte seinen Kopf. Er fuhr sich mit den Fingern über die riesige, pochende Stelle an seiner Stirn, zeigte sie seinem Vater. Hussein schnalzte wieder mit der Zunge. »Was ist Hakan?« fragte er. »Sie haben mich geschlagen, Baba.« Husseins Gesicht erlosch. Er schaute weg, irgendwohin. Er wollte die Verletzung nicht anschauen, wollte nicht wissen, was passiert war. Er sah bloß in die Leere. »Warum erzählst du mir das?« Hakan dachte nach. Ja, warum erzählte er seinem Vater das? Er hatte keine Antwort darauf. Er sah Hussein einfach nur an. Doch der erwiderte seinen Blick immer noch nicht.